Herzlich willkommen nochmal von mir zum Thema asynchrone Programmierung für .NET-Entwickler. Ich möchte Ihnen heute so eine kleine Einführung geben, die sich aber nicht darauf beschränkt, Ihnen jetzt irgendwelche Codebeispiele zu zeigen, die Sie genauso gut irgendwo im Internet nachlesen können und wahrscheinlich viel schneller und in Ruhe auch besser lernen können als alles, was ich Ihnen hier auf der Bühne zeigen könnte, sondern heute soll es darum gehen, so ein bisschen zu erforschen, was ist Asynchronität überhaupt? Warum brauchen wir das? Vielleicht auch die Frage, was ist Asynchronität nicht? Und ich möchte natürlich auch so ein bisschen Best Practices vielleicht aufzeigen, auf ein paar Stolpersteine hinweisen, über die Sie zwangsläufig irgendwann stolpern werden, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich hoffe, dass Sie daraus mehr mitnehmen, als wenn wir jetzt einfach so eine wirklich basic Einführung machen, die Ihnen einfach zeigt, wie Sie das in der Implementierung umsetzen. Kurze Frage in die Runde, wer hat sich mit dem Thema Asynchronität und besonders natürlich im .NET-Umfeld schon beschäftigt? So, okay, also gut, wunderbar. Das heißt, es ist auch gut, dass ich nicht wirklich mit den Basics hier anfange und die austrete. Super. Ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite für die Firma AIT, bin dort Senior Architect und Senior Consultant. Bin auch Windows Phone Development MVP, gleich im Anschluss dann der Vortrag zu Windows Phone 8. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie gerne rein, freue ich mich immer, weil es mein persönliches Steckenpferd ist. So. Asynchronität. Was bedeutet Asynchronität eigentlich? Auf der Suche nach einer allgemeingültigen Erklärung stößt man über Definitionen oder auf Definitionen wie diese. Das Senden und Empfangen von Daten, das zeitlich versetzt und ohne Blockieren eines Prozesses durch Warten auf die Antwort des Empfängers stattfindet. Das klingt jetzt alles, wenn man so die einzelnen Begriffe anschaut, relativ technisch, rauskopiert aus dem Wikipedia-Artikel zu asynchroner Kommunikation. Wir finden hier Begriffe wie Prozess, Blockieren, Senden und Empfangen von Daten. Und das lässt die Vermutung nahe, dass es hier auch wirklich um technische Details geht. Tatsächlich sind aber die Beispiele, die hier in dem Artikel genannt werden, um das Ganze zu verdeutlichen, zu erläutern, überhaupt nicht technischer Natur, sondern hier werden als Beispiele genannt Dinge wie die Kommunikation zwischen Menschen. Ja, Kommunikation zum Beispiel in Form von Telefonieren miteinander, Kommunikation in Form von SMS oder E-Mail verschicken. Und ich finde, dass das ein wirklich schönes Beispiel ist, um das Thema Asynchronität zu verdeutlichen, wenn man sich mal solche Alltagsbeispiele rausgreift und sich klar macht, Asynchronität ist eben nicht nur was mit Technologie zu tun hat, sondern es ist ein Prinzip, das wir überall in unserem Leben wiederfinden. Ja, synchrone Vorgänge, synchrone Kommunikation, wie zum Beispiel das Telefonieren miteinander, sind Dinge, die auch bei uns in der Gesellschaft in den Hintergrund gedrückt werden, in den Hintergrund wandern und zugunsten von asynchroner Kommunikation, wie beispielsweise dem Versand von E-Mails, eben an Bedeutung verlieren. Wenn wir den Schwenk hin machen zu der technischen Ebene und mal suchen, was es für Erläuterungen gibt im technischen Bereich zum Thema Asynchronität, dann gibt es zum Beispiel sowas wie das hier. When an application calls methods to perform an operation asynchronously, the application can continue executing while the asynchronous method performs its task. Wer sich so mit den Grundlagen vielleicht im Studium von objektorientierter Entwicklung beschäftigt hat, der erinnert sich dran, da ist auch immer die Rede von Kommunikation. Objekte senden Nachrichten an andere Objekte. Letztendlich sind dann damit natürlich Methodenaufrufe gemeint, wie es hier jetzt auch genannt ist. Und die Parallele hier zu so einer Erklärung ist natürlich offensichtlich. Dieses Zitat kommt aus der Dokumentation von .NET, von dem .NET Framework 2.0 von 2005. Und ich möchte auf zwei Dinge aufmerksam machen, die einem hier vielleicht auffallen könnten. A, hier ist überhaupt nirgendwo die Rede von irgendeiner .NET-Technologie. Es ist eine ganz allgemeine Erklärung von Asynchronität, die erstmal überhaupt keinen Technologiebezug hat. Und das Zweite, anhand der Jahreszahl kann man schon festmachen, es ist absolut nichts, was neu wäre. Asynchronität ist nicht erschaffen worden von .NET und es ist nicht erschaffen worden für .NET. Sie können mit ein bisschen Aufwand ohne Probleme Abhandlungen über das Thema finden aus den 70er Jahren und noch früher, aus anderer Motivation heraus natürlich, als die, die man heute verwendet, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber trotzdem ein sehr altes Thema, so alt wie IT und wie Computing an sich. Warum brauchen wir Asynchronität in unseren Anwendungen? Das lässt sich am schönsten vielleicht beantworten mit einem Bildschirm, den Sie sicherlich alle kennen und vielleicht auch täglich oder zumindest in kürzeren Abständen leider immer noch sehen. Und das ist ein Bildschirm wie dieser hier. Anwendungen, die Aufgaben erledigen und währenddessen nicht auf Benutzereingaben reagieren. Das Thema User Experience ist einer der Punkte, die als Begründung, als Rechtfertigung, als Antrieb für Asynchronität in unseren Anwendungen heutzutage hauptsächlich herangezogen wird. Wenn Sie sich daran erinnern, was Microsoft in seinen Design-Konzepten, in seinen User-Experience-Konzepten für Wörter verwendet, für Prinzipien formuliert, dann stolpern Sie über Dinge wie Fast and Fluid. Ja. Benutzereingaben sollen zu unmittelbarer Reaktion der Anwendung führen und Ähnliches. Selbst wenn es darum geht, eben langlaufende Operationen auszuführen oder potenziell blockierende I/O-Operationen. Und deshalb hilft uns hier Asynchronität immens weiter, um genau solche formulierten Ziele zu erfüllen. Asynchronität und .NET ist schon viele Jahre ein Thema. Viele von Ihnen verwenden Asynchronität in ihrer Implementierung, in dem täglichen Geschäft wahrscheinlich viel häufiger, als es Ihnen bewusst ist. Wenn Sie darüber nachdenken, der gesamte Event-Mechanismus zum Beispiel in .NET, wenn Sie irgendwo ein Button-Click-Event einhängen, ist ein Ereignis, das asynchron ausgelöst wird. Das heißt, Sie sind eigentlich schon jetzt Programmierer, die immer mit Asynchronität arbeiten, wenn Sie sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch spezielle Pattern, die sich im Laufe der Jahre in .NET etabliert haben, die genau zur Aufgabe hatten, die Erstellung von asynchronen Operationen zu unterstützen und die in ein vorformuliertes Schema zu gießen, sodass es einfacher wird, sowohl für denjenigen, der asynchrone Operationen bereitstellen will, als auch für jemanden, der die konsumieren möchte, damit man weiß, was einen erwartet, damit man die Gewohnheit aufbaut im Umgang mit Asynchronität. Diese drei Pattern, die es im Moment im .NET Framework gibt, sind einmal das Asynchronous Programming Model, auch bekannt unter dem Namen iAsync Result Pattern, weil sich letztendlich alles um dieses eine Interface iAsync Result dreht. Es gibt das Event-Based Asynchronous Pattern, das im Zusammenspiel mit Events darüber benachrichtigt, wenn einmal angestoßene asynchrone Operationen abgeschlossen werden. Und es gibt natürlich das, worüber sich heute jeder unterhält und was jeder implizit fast meint, wenn er sich über Asynchronität unterhält, im Zusammenhang mit .NET, und das ist das Task-Based Asynchronous Pattern. Die gute Nachricht ist, Sie müssen sich eigentlich nicht mehr bewusst für eines von diesen Pattern entscheiden, denn wörtlich aus der Dokumentation rauskopiert, diese beiden hier sind no longer recommended. Für Legacy Code vielleicht, in bestehenden APIs werden Sie diese Pattern finden, aber das empfohlene Pattern für Neuentwicklungen ist ganz klar das Task-Based Asynchronous Pattern. Und Sie können übrigens auch mit Hilfe von diesem Pattern und den technologischen Hilfsmitteln, die es gibt, diese bestehenden veralteten asynchronen Schnittstellen und Konzepte kapseln, verstecken und umsetzen in eine taskbasierte Schnittstelle. Einen kurzen Ausflug, den ich machen möchte, ist zu Silverlight. Silverlight als Abkömmling von .NET, von WPF, nimmt eine interessante Rolle ein, wenn man sich auf das Thema Asynchronität stürzt, denn Silverlight ist integriert in den Browser als Host und damit direkt an Erfolg und Misserfolg seines Hosts beteiligt. Das heißt, Konzepte wie die Isolierung von Browser-Plugins in separate Prozesse sind Dinge, die erst im Laufe der Jahre von den Browserherstellern entwickelt wurden. Bis dahin war es so, dass also Fehlverhalten in meiner Implementierung in Silverlight durchaus in der Lage war, den gesamten Browser in den Tod zu reißen, den Prozess zum Abschluss zu bringen. Und dementsprechend war die Frage überhaupt nicht, ob man hier Asynchronität unterstützen oder anbieten sollte, sondern das wurde sogar erzwungen. Man wollte einfach nicht, dass die synchrone Abfrage beispielsweise externer Ressourcen das Verhalten von einer Internetseite negativ beeinflusst und damit auf Silverlight als Technologie oder vielleicht sogar auf den Browserhersteller zurückfällt. Und deshalb gibt es in Silverlight bestimmte APIs ausschließlich in asynchroner Variante. Man hat es erzwungen und die Entwickler dazu auch zu einem guten Teil gezwungen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Jetzt kann man natürlich fragen, wenn Asynchronität und asynchrones Programmieren so viele Vorteile bietet, User Experience ist viel besser, die Hardware-Auslastung ist besser, die Ressourcen können besser ausgelastet und schonender verbraucht werden. Warum muss man denn dann Entwickler dazu zwingen? Und die Antwort ist natürlich, asynchrone Programmierung ist schwer. Asynchrones Programmieren ist meistens nicht trivial aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Ich möchte mal das Beispiel der Event-Based Asynchronous Pattern hier anführen. Sie sehen hier ein kleines Stück Code, das einen Webclient erzeugt, um eine externe Ressource abzurufen. Und die erste Schwierigkeit, die man hier unmittelbar sieht, ist, dass der Ablauf der Operationen zur Laufzeit ein anderer ist, wie die Lesart, also die Reihenfolge, in der ich den Quelltext lese. Es wird hier ein Webclient erzeugt, es wird ein Eventhändler eingehängt, hier inline, könnte auch eine separate Methode sein. Und am Ende, die letzte Zeile hier, wirft die asynchrone Operation an, wird zur Laufzeit aber natürlich vor dem Eventhändler ausgeführt. In der Summe gibt es hier diverse Probleme, die ein Entwickler im Vergleich zu der synchronen Implementierung bewerkstelligen muss und bewältigen muss. Schwerer zu lesen, schwerer zu verstehen, wenn ich die asynchrone Variante wähle. Logische Abläufe sind meist auf mehrere Methoden verteilt. Sie haben es gesehen, der Eventhändler hier war inline deklariert, ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es letztendlich eine anonyme andere Methode ist. Die Fehlerbehandlung ist zerklüftet. Sie müssen sowohl eigentlich den asynchronen Aufruf absichern, was ich hier nicht gemacht hatte, weil dort Fehler auftreten können, aber genauso natürlich im Eventhändler selbst prüfen, ob Fehler vorhanden sind oder ob das Ergebnis erfolgreich zurückgegeben werden konnte. Scheinbar einfache Aufgaben werden durch diese Art der asynchronen Entwicklung erschwert. Sie können sequenzielle Abläufe nur durch Verkettung von Aufrufen herstellen, indem sie zum Beispiel in den Completed-Event-Händlern die nächste asynchrone Operation anstoßen. Parallele Abläufe erfordern das Durchreichen von Statusinformationen, damit Sie am anderen Ende der Kette in den Events wieder zuordnen können, zu welchem Aufruf gehört denn dieses Event jetzt eigentlich. Und natürlich Quereinstiege in solche Ablaufketten, die ich baue, sind auch sehr schwer zu realisieren. Probleme, die eher nicht offensichtlich sind, sind Fragen des Threadings, die hier plötzlich ins Spiel kommen. Silverlight ist hier eine kleine Ausnahme, weil Silverlight tut sehr viel hinter den Kulissen, um Ihnen die typischen Fehler abzunehmen. Aber in allen anderen Bereichen ist das natürlich immer eine Frage, was passiert denn mit dem Kontext, wenn ich eine asynchrone Operation anstoße und darüber benachrichtigt werde in einem Event, bin ich noch im selben Kontext? Kann ich zum Beispiel noch UI-Elemente manipulieren? Muss ich hier synchronisieren? Was passiert bei parallelen Abläufen beispielsweise mit gemeinsamen Ressourcen? Das heißt, versteckt beim Wechsel von synchroner zu asynchroner Implementierung gibt es auch Fragen des Threadings, die vielleicht plötzlich gar nicht mehr so klar erscheinen und erstmal geklärt werden müssen. Mit dem Task-Based Asynchronous Pattern und insbesondere mit den Schlüsselwörtern, die Sie hoffentlich alle schon mal gesehen haben, Async und Await, hat hier Microsoft einen großen Schritt gemacht, um die Handhabung von Asynchronität stark zu vereinfachen und um insbesondere auch die Akzeptanz natürlich bei den Entwicklern zu steigern. Wir haben mit Async und Await ein Hilfskonstrukt, das der Compiler verwendet, um eine synchron wirkende Syntax umzusetzen in die Konstrukte, die nötig sind, um eine asynchrone Operation auszuführen. Das heißt, der Code, den Sie früher von Hand schreiben mussten, der zur Zerklüftung von den Methoden führte, wie gerade gesehen, der wird jetzt vom Compiler automatisch erzeugt, sieht ein bisschen anders aus natürlich, ist letztendlich eine Zustandsmaschine, die hinter den Kulissen erzeugt wird und die dafür sorgt, dass nach dem Ausführen von asynchronen Operationen die Verarbeitung korrekt fortgesetzt wird, Dinge wie Fehlerbehandlung umgesetzt werden und in der Summe ergibt sich daraus eben die Möglichkeit für Sie als Entwickler, schöneren Code zu schreiben, der unmittelbar natürlich diese gesteigerte Akzeptanz bei Entwicklern hat. Ich kann es besser lesen, ich kann verstehen, was hier an logischen Abläufen passiert. Für die Fehlerbehandlung kann ich meine gewohnten Mechanismen wie 3-Catch-Blöcke und Ähnliches verwenden. Da ist der Schritt hin, eine synchrone Implementierung zu verändern oder von Anfang an eine asynchrone Variante zu verwenden, natürlich klein und die Hemmschwelle gering. Am Beispiel, selbes Beispiel wie eben, der Webclient ist ein schönes Beispiel für den Vergleich der beiden Pattern, die wir hier sehen, vorher das Event-Based und jetzt das Task-Based Pattern, denn hier existieren beide Varianten nebeneinander. Wenn Sie sich die Methoden anschauen, die verfügbar sind, dann gibt es eben hier auch das Gegenstück Download Data Task Async, das das neue Task-basierte Pattern verwendet. Und Sie sehen, der Quelltext ist, der Ablauf ist hieraus direkt ersichtlich. Die Fehlerbehandlung entspricht dem, was man auch bei einem synchronen Aufruf erwarten würde und dementsprechend das Ganze deutlich einfacher handzuhaben. Es gibt nur ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Und das ist, asynchrone Programmierung ist schwer. Die Problemstellungen hinter den Kulissen von Async und Await sind natürlich dieselben, die ich auch mit allen anderen Varianten zuvor hatte. Async und Await, das müssen Sie sich immer vor Augen führen, ist nur eine syntaktische Hilfestellung, die Ihnen der Compiler bietet und hat nichts damit zu tun, dass die Probleme, die wir vorhin angesprochen hatten, insbesondere im Zusammenhang mit Threading, dass die Ihnen auf magische Art und Weise zumindest in ihrer Gesamtheit nicht abgenommen werden. Das heißt, die Gefahr ist, dass Async und Await eventuell Komplexes zu einfach aussehen lässt. Und damit hin der Schwenk zu einigen Stolperfallen, Best Practices, Dingen, die ich in der Praxis immer wieder sehe, wenn ich bei Kunden bin, wenn ich Code-Reviews mache, wenn ich Entwickler schule in diesen Bereichen, gibt es so einige Dinge, die immer wieder auftauchen, die gerade bei Neueinsteigern in das Thema immer wieder aufkommen und die zum Teil gar nicht so offensichtlich zu sehen sind und demnach vielleicht auch in der Folge dann zu subtilen Problemen führen können. Und darauf möchte ich, oder aus dem Pool von Dingen, die ich da erfahren habe, möchte ich ein paar rausgreifen und Ihnen zeigen. Das Wichtigste für mich persönlich vorab, und ich hoffe, dass Sie das auch verinnerlichen können, Async oder Asynchronität ist nicht gleichzusetzen mit Multithreading. Ja, dieser feine Unterschied ist für viele schwer zu durchschauen anfangs, aber es gilt, das Verhalten, das Laufzeitverhalten ihrer Implementierung hängt nicht von Async und Await ab oder von dem Task-Based Asynchronous Pattern. Es hängt einzig davon ab, was derjenige implementiert hat, dessen asynchrone Schnittstelle Sie verwenden. Bedeutet, ein Beispiel wie das hier. Im unteren Bereich sehen Sie die asynchrone Schnittstelle und eine Operation, die hier ausgeführt wird, sehr sinnig mit thread.sleep. Ein blockierender Aufruf führt dazu, dass der Konsument, der hier oben dargestellt ist, in der Ausführung blockiert wird, bis diese Operation abgeschlossen ist. Obwohl hier der Rückgabewert Task ein Task-Typ ist, obwohl hier Async Await verwendet werden, wird das ein ganz normaler synchroner Aufruf sein. Und dessen müssen Sie sich immer bewusst sein, lediglich das Vorhandensein dieser Schlüsselwörter oder eines Rückgabewerts, der vom Typ Task ableitet, bedeutet nicht, dass auf magische Art und Weise hier Multithreading ins Spiel kommt oder dass die Runtime dafür sorgt, dass Ihre Operation im Hintergrund ausgeführt wird. Dafür sind Sie selbst verantwortlich oder eben derjenige, der diese Schnittstelle bereitstellt. Wenn Sie Fragen haben, übrigens, Sie können mich jederzeit unterbrechen, wir können jederzeit auch kurze Fragen beantworten. Habe ich vergessen zu sagen. Beispiel 2. Async-Void-Methoden. Ein Thema, das auch mir von Zeit zu Zeit noch passiert ist, um das Task-Based Async-Pattern zu verwenden, sind Sie normalerweise dazu angehalten, wenn Sie die Schnittstelle selber implementieren und anbieten möchten, Typen zurückzugeben, die vom Typ Task ableiten. Task oder abgeleitete generische Task-Typen. Tatsächlich können Sie aber auch asynchrone Features und das Async-Schlüsselwort damit verwenden, wenn der Rückgabewert Ihrer Methode void ist. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass dieses Async-Void-Konstrukt speziell geschaffen wurde für einen einzigen Anwendungszweck. Und das ist asynchrone Event-Händler. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise ein Event einhängen von einem Steuercontrol und möchten in diesem Event-Händler eine asynchrone Operation ausführen und dafür das Schlüsselwort Await verwenden, dann müssen Sie gezwungenermaßen die zugehörige Event-Händler-Methode mit dem Async-Schlüsselwort versehen. Und Sie können den Rückgabewert natürlich nicht verändern. Die Signatur ist vorgegeben durch das Event, durch das Delegate und dementsprechend void. Es gibt so gut wie keine Events, oder Eventhändler, die Rückgabewerte verwenden. Und dementsprechend wurde dieses Konstrukt eingeführt für genau diesen einen Zweck. Sollte im Alltag und insbesondere in Ihren eigenen Schnittstellen vermieden werden. Es passiert schnell mal, dass man sowas baut wie das hier unten. Naja, vielleicht nicht wörtlich das hier unten, aber die Signatur zumindest. Ich möchte in einer Methode mit Await hier im unteren Bereich, diese Throw-Exception-Methode, eine asynchrone Funktionalität verwenden, eine Schnittstelle, die zum Beispiel über einen Webservice Daten abruft und versehe meine Void-Methode deshalb mit dem Async-Schlüsselwort, funktioniert wunderbar, aber die Task-Typen, auf denen dieser ganze Mechanismus fußt und nach denen ja auch dieses Pattern benannt ist, sind das Vehikel, das genutzt wird, um Informationen zum Beispiel zu Exceptions, zu aufgetretenen Fehlern zu transportieren und sind der Mechanismus, der überhaupt erst ermöglicht, dass Ihre gewohnte Syntax, die Sie aus synchronen Aufrufen kennen, wie jetzt sowas, so ein Drei-Catch-Block hier oben, dass der funktioniert. Was passiert, wenn dieser Task-Typ fehlt, wenn es keinen Return-Type-Task gibt, dann gibt es keine Möglichkeit in der Umsetzung durch den Compiler, diese Exception, die hier unten ausgelöst wird, nach oben in den Catch-Block zu transportieren. Das heißt, der Kommentar sagt, dieser Catch-Block hier wird niemals ausgeführt. Stattdessen wird die Exception auf dem aktuell geltenden Synchronisationskontext ausgelöst. Sprich, für Client-Anwendungen eine unhandled exception, die im besten Fall irgendwo in Ihrem App-Domain oder Dispatcher unhandled exception Händler landet. Ja. Deshalb vermeiden Sie Async Void außer für Event-Händler. Es erschwert neben dieser Fehlerbehandlung insbesondere auch das Thema Testing. Wenn Sie an Unit-Tests oder Ähnlichem interessiert sind, haben Sie keine Möglichkeit, auf das Ergebnis dieser asynchronen Ausführung zu warten, klar. Es gibt keinen Task, den Sie erwarten könnten, sondern nur Void als Rückgabewert. Und es ist natürlich auch potenziell verwirrend. wenn Sie derjenige sind, der so eine Schnittstelle bereitstellt, müssen Sie sich auch immer darüber im Klaren sein, derjenige, der diese Schnittstelle verwendet, der die Signatur Ihrer Methode anschaut, der erwartet natürlich nicht, dass ein Rückgabewert oder eine Methode, die Void zurückgibt, letztendlich in der Ausführung noch gar nicht beendet ist und irgendwie hinter den Kulissen noch weiterarbeitet, um irgendwann einmal Ihre Operation abzuschließen. Beispiel 3, ich habe ihn gerade schon mal kurz angesprochen, den Synchronisationskontext. Wenn Sie sich mit dem Thema Threading in .NET schon beschäftigt haben, dann wissen Sie, es gibt einen Synchronisationskontext, der verwendet wird, um Synchronisation zwischen Threads vorzunehmen. In Client-Anwendungen gibt es einen UI-Thread, der einen UI-Synchronisationskontext hat. Abhängig davon, ob Sie unter WinForms oder WPF unterwegs sind, sind das verschiedene Implementierungen. Aber letztendlich sorgen die dafür, dass ich Zugriffe beispielsweise auf Steuerelemente einfach synchronisieren kann, dass mir das erlaubt ist, dass die im Kontext von diesem UI-Thread ausgeführt werden, statt beispielsweise auf einem Hintergrund-Thread. Async und Await als Schlüsselwörter haben die Eigenschaft, oder insbesondere das Schlüsselwort Await, dass es den aktuellen Synchronisationskontext erfasst und dafür sorgt, dass die Fortsetzung, also das, was der Compiler zerpflückt, wieder im selben Synchronisationskontext ausgeführt wird. Bedeutet, Sie stoßen eine asynchrone Operation an, etwa aus dem UI-Thread raus, in einem Button-Click-Event-Händler. Und das Await-Schlüsselwort sorgt dafür, dass nach Abschluss dieser asynchronen Operation der Code, der folgt, auch wieder in diesem UI-Thread ausgeführt wird. Über den aktuell vorhandenen Dispatcher-Synchronization-Kontext beispielsweise. Das hat zur Folge, dass ich mir als Entwickler keine Gedanken über Code wie diesen machen muss. Ich kann hier einen Button auf Disabled verändern, meine Operation anstoßen und unabhängig davon, ob diese Ausführung fehlerfrei war oder mit Fehler beendet wird, dafür sorgen, dass am Ende auf jeden Fall dieser Button wieder freigeschaltet wird. Und dieses Await-Schlüsselwort sorgt dafür, dass die Aufteilung dieser Methode in zwei Teile, die der Compiler vornimmt, auf jeden Fall gewährleistet, dass der Code, der danach ausgeführt wird, im selben Kontext ausgeführt wird wie der Code vor dem Await. Ist eigentlich eine tolle Sache, nimmt einem viel Arbeit ab, viel Kopfschmerzen vielleicht auch ab, sorgt aber dafür, dass man in ganz kuriose Probleme laufen kann, insbesondere wenn Sie versuchen, bestehenden synchronen Code zu migrieren hin zu asynchronen Schnittstellen. Ja? Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt nach dem Vortrag hier so begeistert, dass Sie sagen, okay, unsere ganze synchrone Implementierung soll umgestellt werden auf eine asynchrone. Ja? Dann fangen Sie an, irgendwo, am besten ganz weit unten, in Ihren Bibliotheken das umzustellen. Und Sie werden feststellen, ich habe letzte Woche mal gelesen, den Vergleich, Async Await ist wie ein Zombie-Virus. Async und Await hat die Eigenschaft, wenn Sie eine Codestelle beißen und diese Asynchronität einführen, dann neigt es dazu, sich zu verbreiten, weil Sie plötzlich gezwungen sind, eben auch Aufrufer asynchron zu gestalten und die Kette durchzuwandern, bis ja, irgendwo der Anfang dieser Aufrufkette erreicht ist. Ja. Das möchten viele natürlich nicht machen, denn oft gibt es hier sehr viele Hierarchien, sehr viele Codestufen zu durchlaufen in ganz verschiedenen Bereichen, manchmal in ganz verschiedenen Projekten, deren Wartungshoheit gar nicht in Ihrem Team oder bei dem jeweiligen Entwickler liegt. Das heißt, oft sieht man dann Ansätze, die versuchen, diese Asynchronität bis zu einem bestimmten Punkt zu implementieren, hier unten im Beispiel zu sehen, und von diesem Punkt weiter in der Aufrufkette hochgehend eben die synchrone Variante beizubehalten. Geht theoretisch sehr einfach. Man schaut sich einfach an, was denn Task als Rückgabewert hier für Methoden anbietet und stellt fest, da gibt es Methoden wie Wait, die einfach blockieren und diesen asynchronen Aufruf de facto zurück in die Synchronität zwingen. Das Problem dabei ist genau das Handling des Synchronisationskontexts, über das wir gerade gesprochen haben. Oben in der asynchronen Implementierung sorgt das Await-Schlüsselwort dafür, dass der Synchronisationskontext erfasst wird, beispielsweise der UI-Kontext, und dass eben dieses Erwarten auch tatsächlich dann oder nach dem Erwarten tatsächlich auch in dem UI-Kontext weitergemacht wird. Und unten sorgt das Wait dafür, dass der aktuelle Thread, der ja auch der UI-Thread in diesem Fall dann sein wird, blockiert wird und auf das Ergebnis der asynchronen Operation wartet. Sie haben sich mit zwei Zeilen in diesem Fall ein klassisches Deadlock gebaut. Das Gemeine an der Sache ist, dass es kontextabhängig ist. Das heißt, wenn Sie sowas in Ihren Bibliotheken verwenden, die vielleicht auf einem Background-Thread ausgeführt werden, oder wenn Sie sowas in einer Konsolenanwendung einbauen, werden Sie feststellen, dass das wunderbar funktioniert. Denn der Kontext ist nicht der UI-Kontext. Das heißt, diese beiden Operationen werden auf verschiedenen Hintergrund-Threads ausgeführt und blockieren sich gegenseitig nicht. Und irgendwann gelangen Sie dann an einen Punkt, wo das vielleicht im Kontext der UI ausgeführt wird und plötzlich hängt die Anwendung und gar nichts mehr geht. Sehr gemein. Die Lösung hier, und das ist einer der wichtigsten Aufrufe, die man als Class-Library-Entwickler kennen sollte, wenn man sich mit Async und Await beschäftigt und Task-basierten asynchronen Pattern, ist Configure Await. Ich kann dieses Schlüsselwort Await dazu zwingen, den aktuellen Kontext nicht zu erfassen und stattdessen einfach immer das Ergebnis der Operation auf einem Hintergrund-Thread auszulösen, mit einigen Ausnahmen, wenn zum Beispiel Operationen schnell ausgeführt werden oder der Task schon beendet ist. Wenn Await auf den Task warten möchte, dann passiert das natürlich aus Performance-Gründen nicht. Bedeutet, gleiches Beispiel wie gerade. Diesmal hat der Entwickler dieser asynchronen Schnittstelle oben Configure Await erwartet und über den Parameter False festgelegt, dass der Kontext nicht erfasst werden soll und diese Synchronisation nicht automatisch passiert. Und dementsprechend gibt es an der Stelle kein Deadlock mehr, auch nicht im UI-Kontext. Trotz allem, wenn es sich vermeiden lässt, dann mischen Sie bitte synchrone Funktionen, insbesondere die synchronen Methoden und Features der Task-Klassen, nicht im Zusammenhang mit Async und Await, weil es mehr Probleme verursacht, als Sie dadurch gewinnen. Das Beispiel 4, Performance-Probleme. In den allermeisten Fällen auch direkt verursacht durch das, was wir gerade angesprochen hatten, den Synchronisationskontext. Sehr häufig, ich habe es gerade gesagt, führt die Einführung asynchroner Implementierungen dazu, dass ich das über viele, viele Stufen hinweg durchziehen muss. Und wenn ich eben nicht mit Configure Await arbeite, hat das zur Folge, dass eine Aktion, die auf oberster Ebene vielleicht irgendwo in ihren Views ausgelöst wird, über View-Models, über Models, über Services hinweg propagiert wird, bis unten dann tatsächlich eine richtige asynchrone Operation wie ein Netzwerkaufruf ausgeführt wird, alles im Kontext des UI-Threads passiert. Bedeutet, in der Kette zurück, wenn diese asynchrone Operation fertig ist, werden auf jeder Aufrufebene, in jedem Stackframe letztendlich diese Aufrufe zurück synchronisiert in den UI-Thread. Und was Sie feststellen werden, ist eine dramatisch reduzierte Performance. Und genau das Gegenteil dessen, was Sie vielleicht erreichen wollten, nämlich Sie wollten vielleicht die Responsiveness Ihrer Anwendung erhöhen, Sie wollten die Reaktionsfreudigkeit haben und stellen fest, jetzt habe ich alles mit Async versehen und plötzlich fängt die Anwendung an zu ruckeln und sich nicht so zu verhalten, wie ich das eigentlich erwartet habe. Und der Grund ist meistens der, dass eben Configure Await nicht verwendet wurde und man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, welche Kontexte eigentlich verwendet werden, um asynchrone Operationen auszuführen und wieder zurück zu synchronisieren. Bedeutet, Async und Await per Gießkannenprinzip anzuwenden, ist tödlich. Sie müssen sich Gedanken darüber machen und konzipieren, wo und wie Sie das einsetzen und vor allem auch, wo Sie diese Grenze ziehen hin zu einer Implementierung, die eben ganz bewusst eventuell, nicht zwingend, aber eventuell vorhandene Bindungen zum UI-Synchronisationskontext hält. Und wenn Sie das tun, auch darauf möchte ich hinweisen, dann betreten Sie natürlich Gebiet, in das Sie in die üblichen Threading-Probleme reinlaufen, sofern die asynchrone Implementierung denn Multithreading in irgendeiner Form verwendet. Ja, sobald Sie auf die Synchronisation in den UI-Thread verzichten, bedeutet das natürlich, dass gesharte Ressourcen gesichert werden müssen und Ähnliches. Skalierungsprobleme. Bei der Aufgabe, asynchrone Implementierungen zu schaffen, gegebenenfalls auch synchrone bestehende Implementierungen abzuändern, trifft man häufig auf ein Pattern, das von Anfängern gerne verwendet wird. Man versucht, alles, was irgendwie potenziell länger dauert, was potenziell die Gefahr hat, zum Beispiel die Benutzeroberfläche zu blockieren, hinter asynchrone Schnittstellen zu verbergen oder zu verpacken. Und ein Pattern, wie gesagt, das hier oft auftaucht, ist das sogenannte Async-over-Sync-Pattern. Das heißt, ich habe einen bestehenden synchronen Aufruf, der dauert 10 Sekunden und ich möchte verhindern, dass der meine UI blockiert. Und jetzt habe ich gelernt bei Herrn Kuhn, wie toll das Async und Await und wie einfach das zu verwenden ist, wie toll das funktioniert und verpacke das hinter eine asynchrone Schnittstelle. Sieht dann häufig so aus. Ich habe eine synchrone Implementierung, packe da eine asynchrone Methode drumherum, beziehungsweise eine Methode, die einen zu erwartenden Task zurückgibt. Jemand kann die also in asynchroner Art und Weise konsumieren. Und um zu erreichen, dass es eben nicht ein synchroner Aufruf wird, wie im ersten Beispiel gezeigt, verwende ich task.run, um das Ganze in einem Hintergrundthread ausführen zu lassen. Sieht nach einer guten Idee aus, ist tödlich, wenn Sie es zum Beispiel auf einem Server verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Implementierung, diese synchrone Implementierung macht einen Aufruf zu einem externen Webservice. Der Service ist langsam, die Daten, die da zurückkommen, sind groß. Es dauert 10 Sekunden. Dann haben Sie mit task.run einen der verfügbaren Threads aus dem Thread-Pool genommen und legen den jetzt 10 Sekunden lang blockierend schlafen, damit er darauf warten kann, dass das Ergebnis von diesem externen Aufruf kommt. Und die Ressourcen, die Threading-Ressourcen aus dem Thread-Pool, sind anwendungsglobal. Das ist eine wertvolle Ressource. Und die sind in sehr begrenztem Umfang nur vorhanden. Bedeutet, wenn 20 User auf ihrer Seite sind und diese Funktion nutzen, können keine neuen Anfragen beantwortet werden. Sie haben effektiv die gesamten Ressourcen, die anwendungsglobal zur Verfügung stehen, verbraucht mit Nichtstun. Bedeutet, entscheiden Sie sehr bewusst, wann es wirklich Sinn ergibt, eine asynchrone Schnittstelle anzubieten. Und im Zweifelsfall vermeiden Sie solche Konstrukte. Es gibt Situationen, da lässt sich sowas nicht vermeiden. Aber im Zweifelsfall versuchen Sie es zu vermeiden und überlassen Sie es dem Aufrufer, insbesondere neue Threads zu erzeugen. Wenn Sie im vorigen Beispiel der Meinung sind, dass Sie das im Hintergrund ausführen möchten, dann wäre eine wesentlich bessere Variante, zum Beispiel einen Queuing-Mechanismus zu verwenden und einen einzigen gestarteten Hintergrund-Thread damit zu beauftragen, diese Dinge auszuführen. Nacheinander, Sie können dort auch mit den Await-Schlüsselwörtern dafür sorgen, dass der Thread nicht blockiert wird, während der I.O.-Aufruf beispielsweise erwartet wird. Der Aufrufer sollte an so einer Stelle die Entscheidungshoheit darüber haben, ob er neue Threads erzeugen möchte oder nicht. Außer natürlich, sie haben jetzt wirklich, sind durch äußere Umstände dazu gezwungen. Oder in Situationen, wo es eben nicht um die Entwicklung von einer Klassenbibliothek geht, sondern um ein ganz spezielles Szenario, wo sie sich sicher sind, dass das funktionieren wird. Das war so die Top 5 der Punkte, die ich Ihnen mal nennen wollte. Vielleicht kannten Sie das ein oder andere schon. Wenn nicht, dann würde es mich freuen, wenn Sie das mitnehmen würden aus dieser Session und insbesondere so ein paar Punkte als Daumenregeln, als kleinen Merkzettel auch, nämlich Asynchronität ist ein Prinzip. Es hat zunächst einmal keinen Bezug zur Technologie oder zu Implementierungsdetails. Insbesondere gilt, Asynchronität ist viel mehr als Async und Await. Die Tatsache, dass im Zusammenhang von Async und Await eben dieses Konzept im Moment in aller Munde ist und jeder diese zwei Welten miteinander verbindet aufgrund der Tatsache, dass sie immer zusammen genannt werden, bedeutet natürlich nicht, dass diese zwei Dinge gleichzusetzen sind. Asynchronität ist nicht gleich Multithreading. Sowohl im ersten als auch im letzten Beispiel gesehen, dass es da einen doch feinen, aber sehr wichtigen Unterschied gibt. Und asynchrone Programmierung erfordert immer noch Planung und Erfahrung. Insbesondere gilt, dass moderne Werkzeuge wie eben Async und Await asynchrones Programmieren wesentlich vereinfachen, aber einen nicht davon entbinden, Gehirnschmalz in die Umsetzung fließen zu lassen. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank. Ja.